Ma vediamo.
Vielleicht im Vorfeld über unser Treffen am 18. Donnerstagmorgen, genau, die in diesem Wahlprojekt mitarbeiten wollen. Und ich habe sogar eine E-Mail bekommen über ein Mini-Referat, bleibt weiterhin aktuell. Und die Idee war jetzt nicht über einzelne Phänomene ein Referat zu halten, sondern versuchen vielleicht die eigene Schwerpunktsprache in eine oder andere Theorie, die wir bisher besprochen haben, einzuordnen. Das könnte als Thema fungieren und ich biete auch meine Unterstützung an, sofern das notwendig ist. Vielleicht schaffen wir eine kurze Verbindung zwischen dem, was wir in der letzten Sitzung besprochen haben, und das, was wir heute besprechen. Nochmal kurz zum Mini-Referatsthema. Das, was ich heute versuche zu präsentieren, ist auch so eine Art meine eigene Reflexion von all diesen Theorien, die ich bisher gezeigt habe, reflektiert auf das Feld, das ich für Forschung verwende, und das in kaukasischen Sprachen. Weil es soll nicht den Eindruck hier bleiben, dass diese Theorien über Areallinguistik oder andere typologische Modelle einfach irgendwelche abstrakte Themen sind. Meine Idee ist oder mein Plädoyer ist oder mein Appell an euch ist, dass man diese Theorien tatsächlich auf die Sprachen oder Sprachfamilien unterbricht, die ihr tatsächlich selbst auch untersucht. Und das ist dann macht das auch Sinn. Wir haben ursprünglich mit der klassischen, wo waren wir? Genau, morphologische Typologie hier oben. Mit der klassischen Typologie angefangen. Und dann haben wir gesagt, dass das ist die Zeit, als Indogermanistik entstanden ist. Gestern habe ich mit einem Kollegen nochmal unterhalten und der hat ja ganz witzigerweise gesagt, dass 100 Jahre gab es Indogermanisten und die wussten nicht, dass sie selbst Indogermanisten sind. Das ist sehr interessant. Dass die Theorie als erste Form der Typologisierung entstanden ist in der Sprache und auch sehr lange Zeit gehalten hat. Und bis heute wirkt diese Theorie auch als eine sehr modellhafte Theorie und wirkt sehr oft als Magnet für Nicht-Indogermanisten, eigene Sprachareale genauso abzubilden, wie das in der Indogermanistik gemacht wurde. Dann haben wir über Vorstellungstypologie gesprochen, als Gegenvorstellung darüber, wie man eigentlich die Ähnlichkeiten in den Sprachen erklären kann. Da haben wir Joseph Greenberg erwähnt und da spielt es eben das, was hier Grundlegendes spielt hier dann keine Rolle mehr. Ob die Sprachen jetzt irgendwie verwandt miteinander sind oder Kognate einer und dieselbe Präsprache sind, spielen hier keine Rolle. Dann haben wir über Kasustypologie gesprochen, da ging es auch darum, wie die fundamentale Relationen also verschlüsselt werden, mit welchen Formeln, mit welchen Strategien. Und das ist auch so eine Mischung irgendwie von den beiden. Und dann in der letzten Sitzung haben wir über Arealtypologie gesprochen. Dann habe ich folgendes erwähnt. Es ist immer ratsam, den Zeitgeist manchmal zu berücksichtigen, in dem irgendwie Theorien entstanden sind. Und wenn man überlegt, dass das Ende 20er Jahren die Arealtypologie formuliert wurde, kann man ja ungefähr überlegen, warum. Weil die Sprachdaten wurden mehr und die Sprachdaten bezogen sich auf die Sprachen, die außerhalb der indogermanischen Sprachfamilie waren. Und deswegen musste man die Ähnlichkeiten dort auch erklären. Und da wir die historische Belegungstiefe, so wie in den indogermanischen Sprachen, in diesen neuen Sprachen nicht hatten, man müsste sich irgendeine Theorie, irgendein Motiv überlegen, wie man trotzdem diese Ähnlichkeiten miteinander also erklärt, nicht nur beschreibt. Und da wurde eben die Vorstellung darüber entwickelt, dass die zwei oder mehrere Sprachen, die Punkt 1 geografisch nebeneinander existieren. Punkt 2, andauernde Übernachbarschaft haben, also räumliche und zeitliche Aspekte. Und Punkt 3, nicht einfach die Lexika miteinander austauschen, sondern tiefgreifende grammatische Einflüsse gegenseitig ausüben. Und da haben wir als klassisches Beispiel Balkansprachen erwähnt, weil dort nachweislich nicht verwandte Sprachen miteinander tiefgreifende grammatische Ähnlichkeiten, so wie einerseits indogermanische Sprachen und andererseits Türksprachen, miteinander tiefgreifende grammatische Ähnlichkeiten ausüben, so wie meinetwegen Wortfolge in der Nominalphrase, Verwendung von ganz bestimmten Kategorien oder Subkategorien, so wie zum Beispiel, was haben wir noch in der letzten Sitzung, genau, Abbau von also weg von synthetischem Bau hin zu analytischem Bau. Ja, das, die Bewegungen, die gemeinsam dann entwickeln. Und Nikolai Trubezkoi war derjenige, der gesagt hat, okay, ja, also diese solche Sprachareale können wir als Sprachbünde, und da kam ja dieser Begriff Sprachbund, ja, und auch Sprachbundtheorie beschreiben. Jetzt, was ich heute jetzt überlege ist, okay, in unserer Ausbildung als Linguisten lernen wir diese Theorie. Ja? Und dann habe ich, so wie jemand wie ich, ein Pech, keine von diesen Theorien gebrauchen zu können. Man lernt die, aber ich kann die auf die Sprachen, die ich erforsche, nicht gebrauchen. Ich stelle fest, die Sprachen, die ich erforsche, und zwar komparatistisch erforsche, sind miteinander nicht verwandt. Die Sprachen, die ich erforsche, zeigen schon ganz bestimmtes strukturalistisches Verhalten, also strukturelles Verhalten, und ich kann die irgendwie mit Indianersprachen oder Baskisch oder meinetwegen Australian Aboriginal Sprachen in Relation bringen. Aber ich kann das, was dort geschieht, anhand von keiner bisher aufgezählten Theorie erklären. Beziehungsweise die erste Aufgabe ist tatsächlich, diese Sprachen dort adäquat einzufügen. Ja? Bevor ich jetzt sagen kann, okay, ich kann jetzt indogermanische Theorie oder das Modell der indogermanischen Sprache in Bezug auf kaukasische Sprache nicht verwenden, muss ich zunächst mal versuchen, das Material in den kaukasischen Sprachen miteinander zum Beispiel nach systematischen Lautentsprechungen überprüfen. Ja? Also ich muss schauen, die Sprache, die als eine Familie eventuell zu definieren ist, einfach genau nach einem indogermanischen Muster überprüfen. Ja, das wäre der erste Punkt. Wenn ich Glück habe und Erfolg habe daran, kann ich sagen, okay, also das ist tatsächlich nachweislich, so wie man in den indogermanischen Sprachen beweist, warum die Sprachen verwandt sind, genauso können wir das auch machen. Wenn ich daran aber scheitere, dann muss ich jetzt weiter schauen und sehen, okay, dann muss ich vielleicht sehen, ob das als geografisches Areal zu definieren ist und ob wir hier nicht vielleicht eine genetisch verwandte Familie, aber dafür einen Sprachbund haben, in der die verschiedenen Sprachen, und in diesem Fall 50 verschiedene Sprachen, miteinander tiefgreifende grammatische Einflüsse ausüben. Ja? Und wenn ich das gemacht habe, vielleicht habe ich Glück oder habe ich Pech, kann ich dann tatsächlich das auch zuordnen. Meine Vorstellung über diese Mini-Referate ist eben das. Ja, also, dass man eine Sprache aufgreift, die ja studiert oder Sprachen, und das tatsächlich genau nach diesen Modellen halt überprüft. Was ich dann euch heute zeigen möchte, ist eine Präsentation. Das ist jetzt ein PDF-Format, aber ich hoffe, das stört nicht. Einerseits bekannte Modelle aufgreift, aber andererseits die Spezifität der Sprachen, auf die diese Modelle projiziert werden, mit berücksichtigt. Ja, das ist ganz wichtig. Ich habe mal das als Artikel veröffentlicht vor 2 oder 3 Jahren und als ich darüber gearbeitet habe, habe ich mit einer Kollegin ausgetauscht. Sie ist Archäologin und hat im Kaukasus gearbeitet. Sie arbeitet in Bonn, aber jetzt ist sie in Berlin und hat eine Architekturkarte erstellt, eine topografische Karte des Kaukasus erstellt,
also hier, das ist die Karte, die hier erstellt wurde von Jos Pippert, wo die alle kopassischen Sprachen kartografiert sind. Was sie gemacht hat, sie hat einfach die Areale, archäologisch interessante Areale, anhand von Grabbeigaben, also es gibt hundertjährige Tradition der Ausgrabungen in diesem Areal, und sie hat die auch kartografiert. Was ich dann gemacht habe, war, dass ich diese Sprachkarte mit dieser Karte abgeglichen habe. Und das wollte ich euch heute zeigen und vor allem erklären, warum ich das gemacht habe. Und was ist der Mehrwert, wenn man versucht, nicht nur linguistisch, sondern auch interdisziplinär zu arbeiten? Oder warum muss man das machen? Ja? Weil der Artikel, wo ich das, also das Buch, wo ich das veröffentlicht habe, war eine Festschrift an Heinz Fellrich, und der ist zwar ein Linguist, aber er war ursprünglich auch Archäologe. Ja, das kam gut an. Okay, ich würde gerne vorher vielleicht diesen Begriff hier erklären, ökologische, also Ökologie und Areallinguistik, darüber haben wir in der letzten Sitzung gesprochen. Und dann habe ich das so aufgebaut, dass wir zunächst mal über Ökologie sprechen. Was ist Begriff Ökologie oder welche Rolle spielt Ökologie in der Linguistik, also Öko, Oiko, auf Griechisch Haus. Ja, das wussten wir jetzt nicht über Semantik, aber Ökologie ist ja, glaube ich, bekannt. Dann vielleicht, ja, darüber vielleicht sprechen wir nicht viel, Ecology of Language, wie beziehungsweise Trilingualität, also das ist die ursprüngliche Bedeutung. Dann ein ganz wichtiges Buch von Einar Heuden, 1972, The Ecology of Language, ein eigenständiges Forschungsfeld definiert wurde. Dann vielleicht, darüber sprechen wir nicht viel, aber dass da eher soziolinguistisch angehaucht war, Richtung Psycholinguistik oder Richtung Sprache wäre. Dann kam der nächste Stufe, also nächstes Buch, das ist Mufuene, Sally Coco Mufuene, ein ausgezeichneter Kreolist, ein Amerikaner, der bezeichnet Sprache als Specie, also Spezie. Er spricht von Makroökologie und bringt diesen Begriff Ökologie zurück von Soziolinguistik und Psycholinguistik zurück in die Biologie. Weil dieser Begriff kommt aus der Biologie und er bringt das auf eine ganz interessante Art und Weise zurück. Und er hat sein bahnbrechendes Buch geschrieben, Ecology of Language Evolution. Ja? Die Sprachevolution wurde ständig von soziolinguistischen, historischen, von vielen Sachen beeinflusst, aber wurde so gut wie nie die physikalische Umfeld, also physikalisches Umfeld, physikalische Welt berücksichtigt. Und hier ist das sehr interessant dargestellt. Er hat das in dem Buch hat er als empirisches Beispiel oder sehr viele Beispiele die ich glaube, in Süd Carolina die Siedlungen von Sklaven in den 60er Jahren des 19. Jahrhunderts in Amerika und die Sprachentwicklung dort. Also auf Ebene der Sprachkontakte und so weiter. Das ist, darüber sprechen wir gleich. Und zum Schluss sprechen wir über Kaukasus, diese Mega-Diversity, sprachliche Mega-Diversität, physische Geografie und Archäologie. Das ist die Gliederung und ich versuche, dass wir uns da allen Begriffen irgendwie auch entsprechende Achtung widmen. Also wir werden vielleicht hier nicht 90 Minuten heute hier sitzen, aber zumindest, dass man diese drei Sitzungen, die wir bisher hatten, irgendwie diese vierte Sitzung abschließt. Ja? Wenn wir an Linguistik denken, denken wir natürlich an sehr vielen benachbarten oder flankierenden Disziplinen. Ja? Was sind die flankierenden Disziplinen der Linguistik? Das ist natürlich zunächst mal Psychologie. Warum Psychologie? Als das Buch von Saussure geschrieben wurde, also die Einleitung in der Sprachwissenschaft oder allgemeine Sprachwissenschaft, in der Zeit war sehr populär die Theorie über Volkspsychologie von Wundt, des deutschen Psychologen Wundt. Und es gibt sehr viele Beschreibungen oder wissenschaftlich-geschichtliche Abhandlungen darüber, wie stark die Psychologie Linguistik stets beeinflusst hat. Warum? Weil die Psychologen selbst, wenn die ihre Analysen durchführen, ist das zunächst mal irgendwelche Dialoge, Interviews, Introspektionen, die allesamt sprachlich sind. Ja? Deswegen die Befunde aus der Psychologie, die irgendwie bahnbrechend Pionier-Charakter hatten, hatten auch ganz starken Einfluss in der Linguistik auch. Später durch amerikanischen Strukturalismus natürlich auch Soziologie, weil das ist vielleicht ein bisschen schwer, keine Ahnung, in den Indianersprachen, wenn man die folgt, auch zeitgleich freudsche Psychoanalyse durchzuführen. Es waren eher ethnosoziologische Forschungen, die auch sehr stark Linguistik beeinflusst hat. Man denke an Sapir und Worf und Weisgerber in Deutschland und so weiter, also sehr stark. Noch früher als Psychologie und Soziologie vielleicht Biologie, darwinsche Theorie und die Vorstellung über Sprachbäume, die von August Schleicher aufgegriffen wurde und so weiter. Also Linguistik ist ständig unter Einfluss von irgendwas. Ja, von irgendwas, wo gerade etwas Bahnbrechendes passiert. Ja, jetzt gerade passiert in der IT-Branche was ganz Bahnbrechendes und es wird nur noch in alles auf Linguistik abgetrimmt und jetzt steht endlich der Begriff und das Forschungsprogramm Digital Humanities. Ja, überall, wo man sieht, ja, was bist du vom Beruf? Ich bin Digital Humanist. Was? Ja. Ja, das ist auch jetzt, was wir gerade erleben. Und Ökologie ist eigentlich ziemlich weit weg. Ja, also das ist, ich distanziere das relativ weit weg, weil das in Bezug, und jetzt spreche ich gleich, wann eigentlich Ökologie in Bezug auf Sprache auftauchte. Und die erste tatsächlich Co-Occurrences, also wo nebeneinander irgendwie Sprache und Ökologie in diesem Sinne mit nebeneinander auftaucht, ist von Vögeling und Schulz 1967. Der Artikel heißt The Language Situation in Arizona as Part of Southwest Culture Area, Studies in Southwest Ethnolinguistics. Veröffentlicht wurde das bei, also redaktiert wurde das von Euna Heugen, den Namen habe ich vorhin erwähnt. Ja? Meaning and History of the Languages of American Southwest. 1967, das ist das erste Datum an der Stelle, zeitlich gesehen, wo diese zwei Begriffe nebeneinander auftauchen. Und dort steht Folgendes: In der Linguistic Ecology, one begins not with particular language, but with a particular area. Not with selective attention to a few languages, but with comprehensive attention to the all languages in the area. Sehr ähnlich wie in der Areallinguistik. Hier, so wie wir auf dem Balkan nicht auf eine ganz bestimmte Sprachfamilie, auf eine ganz bestimmte Sprache, sondern auf den gesamten Umfang, also comprehensive attention, also umfassende Achtung auf alles, was in diesen geografischen Areal passt. Deswegen, das ist ein ganz wichtiger Punkt, also der Begriff, das Areal in Verbindung mit Ökologie, weil auch logisch erscheint an der Stelle. Ja? Ökologie zunächst als tatsächlich als physikalisches Umfeld, physikalische Umgebung. Und wenn man das tatsächlich mit Sprache in Verbindung bringt, dann spricht man zunächst mal von einer ganz bestimmten, einem ganz bestimmten geografischen Areal. Ja? Und das ist die Einstellung, die jetzt hier an der Stelle gebracht wurde. Und man sieht auch allein an Indizien, die in diesem Titel schon mal, Southwest, ja? Southwestern und Arizona, das sind allesamt geografische Areale und man geht hin und schaut, was geschieht da eigentlich, da passiert irgendwas. Ja, das ist, also Kreolisierung findet dort statt und das wurde damals bei diesen drei Autoren thematisiert worden. Aber genau in dieser, das ist sozusagen das Erste, was ich zumindest finden könnte. Und ab da wurden mit dem Begriff Ökologie mehrere Themen in Verbindung gebracht worden oder assoziiert worden. Zunächst mal Bi- und Trilingualität. Das ist auch etwas, was Kreolisierung zum Beispiel voraussetzt. Ja? Kreolsprachen müssen tatsächlich auch an der Schnittstelle des Kontakts zweier Sprachen stattfinden und da wächst die Generation, die bilingual oder trilingual ist. Kennt ihr vielleicht jemanden, der bilingual erzogen wurde? Oder vielleicht euch selbst, die eher bilingual erzogen wurde? Bilingualität, die klassische Bilingualität heißt zwei Inputsprachen und zwar in der kritischen Phase des Spracherwerbs, vom 3. bis 5. Lebensjahr. Hat das jemand mitbekommen hier im Raum?
Ja. Ich nicht, aber wir haben mal
Dein Neffe und deine Nichten, die haben, weil die Eltern
deutsch-türkische.
Ja, genau. Also, ja.
Ja, bei mir ist es auch, ich bin seit dem ersten Lebensjahr in Deutschland und habe serbische Eltern.
Aber du hast beide Sprachen als Input bekommen.
Ja, also von der Umwelt als auch von den Eltern.
Ja, das, also in welchem Maße spielt an der Stelle keine Rolle. Klar, wenn du in Deutschland aufwächst, da sind nicht nur Input seitens der Bezugsperson, so wie Eltern, sondern auch Fernseher, Radio, Spielkameraden, die sprechen dann auf eine ganz bestimmte Sprache. Aber trotzdem, das, und stellt euch mal jetzt vor, die Trilingualität. Ja? Ich meine, bei Bilingualität, klar, okay, Vater L1, Mutter L2. Ja, okay. Und so, aber es gibt noch L3 durch etwas. Und das ist eine interessante Sache. Da wird schon interessant. Also in diesem Artikel handelt es sich auch darum, dass South Carolina traditionellerweise französischsprachig war. Ja? Und in Amerika in den ersten Zeiten, also die erste Generation in Amerika, war ein sehr multilinguales Land. Ja?
Also ich kann aus eigener Erfahrung sagen, ich bin bilingual aufgewachsen und zur Hälfte trilingual. Also ich hatte Schwierigkeiten früher zu unterscheiden, ob das jetzt ossetisch oder türkisch ist. Ich habe mit den Leuten gesprochen. Die haben mich nur so angeguckt und gesagt, was redest du da?
Es gibt einen wunderbaren Begriff dafür, was du gerade beschreibst. Das ist eine Semikommunikation, indem du aus drei Eindrücke einen Eindruck selektierst und du vergibst diese eine, Einführungsstriche, eine Sprache, drei verschiedene Funktionen. Diese eine Funktion ist, eine Mutter anzusprechen. Funktion 2 ist Papa anzusprechen und Funktion 3 ist noch jemand dritter. Aber das sind alles Entwicklungspsychologen schreiben darüber, dass eigentlich gibt es keine Bi- oder Trilingualität, sondern es gibt nur eine Sprache, die zwei oder drei verschiedene Funktionen hat. Ja? Angeblich die Kinder entwickeln dann irgendwas, so ein Mischding aus beiden, haben aber ganz klar getrennte Gebrauchsfunktionen. Das betrifft das jetzt an der Stelle nicht, aber ich glaube auch, dass bei Bilingualität es nicht um Gehirnbereiche handelt, wo einmal eine Sprache angesiedelt ist und eine andere. Ich glaube, das ist so ein gemeinsames Areal, also mental gesehen, die mit zwei verschiedenen Funktionen bedeckt sind, ja, würde ich jetzt so sagen. Ja, deswegen ist das, was du jetzt gesagt hast, ich weiß nicht, ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt das ist oder das. Du weißt aber ganz genau, welche Funktion in diesem Fall. Also, würdest du sagen, im Deutschen nicht auf Ossetisch sprechen? Oder wo du denkst, das könnte Ossetisch sein, oder einen Türken, der jetzt nicht Türkisch spricht, oder Ossetien auf Deutsch sprechen. Also die Funktionen bleiben trotzdem ganz klar getrennt. Wann gebrauche ich was? Ja. Ja. Aber das ist etwas tiefgreifendes Problem. Aber nochmal, wir kennen diese Themen, aber eben Ökologie dazu. Ja? Und wir müssen jetzt uns überlegen, oder deswegen habe ich jetzt die Frage gestellt, ob ihr selbst jemanden kennt oder selbst bi- oder trilingual aufgewachsen seid. Ist das tatsächlich ökologisch determiniertes Phänomen? Ja? Weit gefasster Begriff der Ökologie. Wie werde ich? Also du hast jetzt deine Biografie erzählt. So kam das zustande. Ja? So, weil eben eine ganz bestimmte, ganz bestimmte Umstände, ganz bestimmte Situation, Sprachsituation umherum. Und dadurch bekommt man am Ende eben Bilingualität oder Trilingualität. Ihr kennt ganz sicher diese Legende, die, glaube ich, in vielen Einführungsbüchern, ich weiß auch auf Deutsch, oder oft steht, dass ein Pharao wissen wollte, welche die erste Sprache war. Und er hat ein neugeborenes Kind in eine Höhle gebracht mit vielen Dienern, denen er Zunge irgendwie rausgeschnitten hat.
Ja, kennst du das? Ja, weiß nicht, ob die dann irgendwie Altgriechisch oder Latein reden oder irgendwie, war das nicht?
Ja, es war ja ein Pharao, ja, und da kam ja Aporo oder so ein Wort, was angeblich Weizen bedeutet, ja, und er hat, das ist eine Anekdote, aber linguistisch gesehen kommt da nichts raus. Ein Kind wird nichts sprechen ohne Input, ja.
Und ich kenne die Legende auch mit einem anderen Wort, also mit Bekos angegeben und das ist Phrygisch für Brot. Da hat man dann gedacht,
Brot. Ja, irgendwas mit Brot oder Weizen.
Da hat man dann gedacht, okay, Ursprache ist Frühdisch.
Also. Ja. Ja, nee, aber ja, genau. Also es gibt ja.
So ein Experiment hat ja auch Friedrich II.
Ja, genau. Das meinte ich, glaube ich, das war mit Altgriechisch und Latein, oder?
Ja, kann
dass
sein.
Dass das gewundert hat, was also, werden die Kinder sprechen?
Und dann das waren mehrere Kinder, genau.
Und das ist historisch belegt, dass es tatsächlich stattgefunden hat.
Ja. Ja. Oh, und es gibt ja auch noch viele andere Dinge, die so in die Richtung gehen. Kaspar Hauser oder so.
Okay.
Also da gibt es ja jede Menge.
Nee, ich kannte jetzt über diese Geschichte über Pharao, der irgendwie ein Kind.
Ja, da wurde die Legende schnell zur Realität.
Ja. Aber ich meine. Rein, also ich glaube, warum ich das jetzt auch, diese Legende herangezogen habe, also es spielt eine Ökologie, stellt man vor, in welcher Ökologie sind diese Kinder? Ja, also es spricht kein Mensch drumherum. Die wissen gar nicht, dass Sprache existiert. Die müssen irgendwie austauschen, Informationen austauschen, aber die haben keinen Input. Die können dieses Potenzial, was sie als Sprachausrüstung mitbringen, biologisch, können sie gar nicht realisieren, weil das wird nicht trainiert, also es kommt kein Input, kein Reiz, die können nicht auf nichts reagieren. Ja. So ist das, also Sprache ist das tatsächlich, wird erst realisiert, wenn eine ganz bestimmte Ökologie zustande kommt. Und je nachdem, welche Ökologie zustande kommt, beeinflusst auch eben, was für eine Sprache dann am Ende rauskommt. Und wenn eine Ökologie für Bilingualität, Trilingualität zustande kommt, dann haben wir das auch am Ende. Also diese Verbindung versuche ich jetzt hier zu deuten. Language and Immigration, auch ganz wichtig, das ist dann eben Zweitspracheverb, ja, Zweitsprache oder Drittspracheverb. Ich weiß nicht, habt ihr in der Bekanntschaft vielleicht Matrosen oder die Seeleute? Versucht man die Freundschaften, als Linguisten die Freundschaften zu Seeleuten zu knüpfen. Das sind die sehr, also die köstlichste Volkstheologie in der Welt, die kommt ja von Seeleuten. Ja. Die verbinden ein Wort aus, keine Ahnung, Südküste von Australien, dass die da dort gehört haben, mit einem portugiesischen oder was weiß ich. Also das ist sehr gut. Also ja, die typische nicht kurzfristige Immigranten so gesehen. Language Planning als auch ein ganz wichtiger Punkt, das ist eher für Politikwissenschaftler etwas oder Soziologen. Sprachplanung bezieht sich auf multilinguale Gesellschaften. Ja? Es gibt sowas wie Classroom Ecology, also Classroom Language Ecology. Stellt euch mal vor, weltweit Staatssprache in den Schulen unterrichtet. Ja? Aber man stelle sich vor, es gibt drei Ländergrenzen oft, ja? Also in Kaukasus kenne ich das zum Beispiel, in Armenien, Aserbaidschan, Georgien, und dort war ich in einer Schule und dort sitzen tatsächlich genau ein Drittel von allen Ländern. Ja, es ist aber immer noch eine georgische Schule und Unterrichtssprache ist georgisch, obwohl alle georgisch verstehen und sprechen. Und da geht es um die Planung. Da muss man ganz bestimmte didaktische Szenarien entwickeln. Wie verwende ich die muttersprachlichen Ressourcen doch für einen Unterricht? Ja, obwohl vielleicht irgendwelche Begriffe in der Biologie in allen drei Sprachen, Tiere in allen drei Sprachen unterschiedlich heißen. Ja, also richtig Gebrauchslexika in allen drei Sprachen unterschiedlich sind. Wie mache ich das zunutze für einen Unterricht? Ja, und diese Planungen beziehen sich tatsächlich auf Ökologie. Also das kann nur in ganz bestimmten Umständen vonnöten sein. Ja, also Language Planning, das geht natürlich weiterhin bis zu sogenannten unrühmliche Geschichten von vielen Reichen, die versucht haben, die Sprachen auszurotten. Also die bedrohte Sprachen sind irgendwann mal alle, also die meisten von denen eben durch irgendwelche soziale oder politische oder historische Unterdrückung vielleicht. Ja? Also weiß ich nicht, gibt es Beispiele, ich kenne jetzt keine Beispiele dafür, ich nur von Hören sagen, aber dass die Staaten gezielt bestimmte Sprachen eben verbieten, dass das nur und so wird das dann irgendwann mal nur zu häuslicher Kommunikation und dann steht das dann ab. Semikommunikation, the language gap, das ist eigentlich etwas, was nur in Skandinavien beobachtet wurde. Ja? Also language gap ist zum Beispiel Norweger und Dänen, die sich verstehen und nicht verstehen. Ja? Ein Norweger versteht ungefähr, was ein Däne sagt und auch versteht nicht. Und da findet man nennt das deswegen auch Gap, ja? Language Gap. Es gibt eine, man nennt das auch Akkommodationsbemühung. Ja? Das passiert mir, wenn ich einen Bayern höre zum Beispiel. Ich verstehe auch Bayerisch. Wenn sie schnell sprechen, irgendwie, dann komme ich nicht mit. Und dann versuche ich zu akkommodieren, anzupassen, meine Rezeption anzupassen und zu interpretieren und ständig Missverständnisse, diese Gaps zu füllen, mit irgendwelchen Interpretationen zu füllen. Und das kann ich entweder mit Nachfrage, also hinterfragen oder, keine Ahnung, mit solchen Sachen machen. Und diese deswegen nennt man das auch keine richtige Kommunikation, sondern Semikommunikation. Ja? Und Ayla Huygen, von dem ich am Anfang gesprochen habe, der eben diesen Begriff eingeführt hat, der war vom schwedischen Staat engagiert, um diese Language Planning für Schweden und für Skandinavien zu entwickeln, auf der wissenschaftlichen Ebene. Und es gibt einen wunderbaren Text über Semikommunikation in Skandinavien, auch von Ayla Huygen, glaube ich. Ich glaube, dass es von ihm ist. Ja? Wo sogar sogar annotierte Dialoge zwischen einem Dänen und Norweger annotiert sind. Ja? Und manchmal merkt man zum Beispiel auf die Reaktion von einem oder anderen, dass er nicht verstanden hat, was ihm gesagt wurde, aber er ignoriert das. Er liest das einfach durch. Alles, was missverstanden wird, wird einfach durchgelassen. Und wartet man einfach auf etwas, was man kennt. Das ist eine sehr interessante Art der Kommunikation. Und Ökologie ist natürlich auch in Verbindung zu dem. Natürlich Dialekt, Language und Nation, vor allem Dialekt und Language, das sind sehr oft politisch definierte Begriffe. Ich glaube, einmal habe ich, eine erste Sitzung hier gesagt, was ist eigentlich eine Sprache? Eine Sprache ist ein Dialekt mit der Währung, Militär und National Air Company. Ja? Ja, also das ist politisch, also nicht linguistisch der Termin. Wichtig ist mir an der Stelle, dass wir all diese Themen kennen, in Anführungsstrichen. Neu ist, dass wir eben Ökologie dahinter denken, als Determinator, um damit das alles hier zustande kommt. Das ist jetzt der Begriff, den wir, also 67 war der erste Artikel, das ist die zweite Bezeugung von dann aber eher der Überschrift Ecology of Language, ja, also tatsächlich als Kollokant direkt zur Sprache, Ökologie. Language ecology may be defined as study of interaction between a given language and its environment. Ja. Sprache und die Umgebung um die Sprache. The true environment of language is the society that uses it as one of its codes. Language exists only in the mind of its users, and it only functions in relating those users to one another and to nature. Das ist ganz wichtig. Ja? An der Stelle ist das nicht die physikalische Natur gemeint, sondern eben Gesellschaft, auch die Relation zu Beruf, zu Kollegen. Also es gibt Menschen in der Familie, mit denen spricht man anders, und zu Kollegen spricht man anders. Das ist bereits als so ein Aspekt des Begriffs der Ökologie. Ideas der Social and Natural Environment, also soziale und physikalische Umgebung. Part of its ecology is therefore psychological, its interaction with other languages in the mind of bi- and multilingual speakers. Other part of its ecology is sociolinguistical, its interaction with the society in which it functions and as medium of communication. The ecology of language is determined primarily by the people who learn it, use it and transmit it to other. Ja? Das ist eine sehr, sehr generelle Definition, aber trotzdem ist das interessant als erste Bezeugung dieser Kollokation, Ökologie und Sprache. Aber wie man es hier sieht, psycholinguistisch und soziolinguistisch primär definiert. Und damit wurde das, vielleicht bleibe ich noch mal ganz kurz hier, denken wir ganz kurz, was ist das für eine Zeit? Ja? Das ist, glaube ich, so ein Nacken bei mir. Immer, ich gucke immer auf, weil mein erstes Studium war Geschichte. Und ich muss immer irgendwelche Zusammenhänge rauskriegen. Und ich denke immer, okay, meine, wie alt ist da Moonstock und 68er und Flower Power und Friedensbewegung und ja, ich denke einfach, dass das Bewusstsein der Gesellschaft und von Akademikern einfach Richtung Ökologie an sich gewachsen war. Also das war, glaube ich, so eine Art der Bewegung, wo die erste, glaube ich, die irgendwelche Industrieunfälle stattgefunden haben. Und man hat auf einmal ganz andere Perspektive auf Umfeld an sich. Ja? Und ich glaube, irgendwann mal ist ein Begriff so frequent, dass das zu einem Trend wird. Und man versucht vielleicht diesen Trend mitzumachen. Ja? Das ist eher meine Überlegung. Ja? Aber ich denke einfach, dass wir ab 70er Jahren auch in der Sprachwissenschaft eben diesen Begriff Kultur hat das mit allgemeinem Zeitgeist in dieser Zeit zu tun. Das denke ich. Insofern, also für unser heutiges Thema ist das jetzt nicht so, zu sehr interessant. Viel mehr interessanter, oder für mich zumindest entscheidender, ist der Sali Koko Mufwene. 2001 schrieb er sein Buch Ecology of Language Evolution, Cambridge University Press, wo er folgendes schreibt: I'm interested in how ethnographic environment affects a language. In this particular case, how it may trigger or influence its restructuring. Ja? Er interessiert sich nicht dafür, mit welchem ökologischen Hintergrund eine ganz bestimmte Sprachsituation zustande kommt, sondern mit welchem ökologischen Hintergrund wird eine Sprache restrukturiert. Die Veränderung soll durch Ökologie, das ist der ganz wichtige Punkt. Bis Sali Koko Mufwene war Ökologie und Sprache etwas Synchrones, auf Synchronebene. Bilingualität, Trilingualität innerhalb einer Generation, Entstehung von einem bilingualen Mensch. Ja, das ist sprachhistorisch gesehen uninteressant. Entwicklungspsychologisch gesehen sehr interessant, aber sprachhistorisch gesehen nicht. Er sagt aber, wir können durch eine Ökologie, und jetzt überlegen wir uns ganz kurz, warum ist das so, können wir sogar die Entwicklung in einer Sprache über mehrere hundert Jahre hinaus auch vielleicht zunutze machen für die Erklärung. Warum? Ich hatte ein großes Glück, so wie ich immer mit meinen Lehrern immer ein großes Glück hatte, dass ich bei ihm ein Trimester studiert habe. Und als ich über die Ideen erzählt habe, über kaukasische Sprachen und so weiter, hat er mir einen Satz gesagt, und das habe ich nie vergessen. Also es war trivial, total unwissenschaftlich. Aber er meinte, hat er auf diese Karte geguckt, was Gebhardt gemacht hat, habe ich ihm gezeigt. Er meinte, okay, ich sehe hier einen Berg. Und Kaukasus ist ein Berg. Und? Ja, aber der Berg. Ich habe gesagt, ja, und die Sprachen sind vielleicht erst nicht autochthon und vielleicht gewandert. Er meinte, ob Sprachen autochthon sind oder nicht, der Berg war immer da. Ja, also der Berg und die Ökologie des Bergs war immer da. Das heißt, man muss vielleicht die Ökologie des Bergs untersuchen und dann in Relation zu dieser Ökologie vielleicht dann die Ähnlichkeiten und Nichtähnlichkeiten der Sprachen, die dort existieren, bringen. Ja, dieser Satz, der Berg war immer da, bezieht sich darauf, dass das, was wir in der letzten Sitzung als Problem definiert haben, was heißt andauernde Nachbarschaft? Wie viel ist das? Und wenn wir in Bezug auf Existenz der Sprache, aber wenn wir die Frage der Temporalität in Bezug auf Existenz der Ökologie betrachten, dann locker sind wir dabei 5 Millionen Jahre vor uns zurück. Ja, also ganz locker. Ja, also das ist deswegen eben, in welcher Weise beeinflusst das eben Entstehung oder Restrukturierung oder Existenz oder Isolation einer Sprache oder vielleicht Entstehung von Märkten und so weiter und so weiter. Hier haben wir keine Afrikanisten, oder doch? Haben wir hier Afrikanisten? Haben wir nicht. Aber afrikanisches Kontinent, physikalische Karte hat jeder von euch schon mal gesehen. In Zentralafrika haben wir alles grün. Ja, also meisten grün haben wir in Zentralafrika. Nördlich und südlich von Zentralafrika haben wir dann immer heller und heller. Ja? Kennt ihr dieses Sinnbild? Sehr gut. Wenn man die afrikanischen Sprachen auf diese physikalische Karte mappt, dann sieht man, dass die meisten Sprachen, oder sagen wir mal besser, Diversität, Vielfalt der Sprachen, hat man außerhalb dieses grünen Bereichs. Warum? Es gibt sehr viele Theorien darüber. Und das, was ich jetzt sage, ist vielleicht nicht rigide wissenschaftlich, aber entwirft die Idee, worum es da geht. Da, wo es meistens regnet, die meisten Diversität hat man in diesem grünen Bereich. Und wo es heller wird, wo es quasi Sahara anfängt, da hat man weniger Diversität der Sprache. Obwohl die Bevölkerungsdichte ist dieselbe, also fast dieselbe. Warum? Da, wo es meisten Regenfälle gibt, gibt es keinen Bedarf, also gibt es viel Nahrung, und es gibt keinen Bedarf daran, keine Notwendigkeit daran, Märkte zu entwickeln zum Austausch. Ja? Das, was ich zu viel habe, gebe ich dir, dafür, was ich nicht habe, kriege ich von dir. Ja? So ein Austausch wird durch eben zu viel Regen, zu also bessere natürliche Bedingungen eben gedämpft. Da, wo es aber heller wird, da, wo man vielleicht nur eine Art von Vieh züchtet und sonst nichts hat, hat natürlich Bedarf, mit anderen auszutauschen, die was anderes haben, und entstehen Märkte. Diese Märkte sind die Orte, wo man austauscht und so weiter. Und diese Konvergenzbewegungen in der Sprache, auch gesellschaftlich, sind stärker. Ja? Das ist die Idee, die hinter Ökologie und Entstehung von Diversität der Sprache begünstigen oder auch hindern kann. Ja? Habe ich jetzt das deutlich gesagt? Ist das ungefähr klar, was ich sagen wollte? Ja? Nicht? Okay. Sagt einfach, was meinst du jetzt genau damit? Und dann versuche ich das zu erklären. Ja. Das ist die Überlegung. Also dieser afrikanische Kontinent mit diesen physikalischen Bedingungen gab es ja immer. Ja? So wie Kaukasus als Berg gab es immer. Das war der erste Anschluss von Mufwene. Und dann komme ich, und damit vielleicht schließen wir die Vorstellung darüber oder die Entwicklung dieses Begriffs oder dieser Kollokation Ecology of Language vielleicht ab. Am Anfang haben wir diesen Begriff tatsächlich sehr, sehr soziologisch determiniert. Ja? Sehr soziologisch determiniert. Und das bezieht sich tatsächlich auf Bilingualität, Trilingualität und dahinterstehende sozialen Strukturen, die man jetzt an der Stelle als Ökologie bezeichnet. Bei Mufwene haben wir zum ersten Mal nicht nur diese synchrone Perspektive, sondern tatsächlich eine diachrone Dimension, in der er sagt, dass man durch Einfluss von andauernden ökologischen Umständen können vielleicht Restrukturierung der Sprache. Restrukturierung heißt entweder sich von einer Sprache weiter entfernen oder vielleicht zu einer Sprache bestimmte Gemeinsamkeiten entwickeln und dann zusammen mit dieser Sprache kommen. Jetzt kommen wir zu Kaukasus und da versuchen wir vielleicht, so wie ich am Anfang hier jetzt gesagt habe, wir versuchen hier, oder ich zeige, wie ich versucht habe, indogermanisches Modell hier anzupassen oder besser gesagt, ich zeige, was die anderen gemacht haben und was ich davon halte. Und dann vielleicht, was macht man eigentlich, wenn keine von bisher bekannter Theorie auf ein Sprachareal passt? Was macht man da? Deswegen besprechen wir erstmal das, dann besprechen wir physikalische Geografie, wo die kaukasischen Sprachen existieren, und dann merken wir das mit diesen, wozu Archäologie? Das ist auch vielleicht keine schlechte Frage. Okay, was meinen wir unter linguistische Megadiversität der Sprachen? Ja, was ist damit gemeint? Das ist die bisher so ein Common Mainstream, besser gesagt, oder Common Sense in der Kaukasiologie. Was sind die kaukasischen Sprachen? Das Territorium ist ungefähr flächenmäßig so wie Benelux. Ja? Belgien, Luxemburg, Niederlande. Und da kann man, glaube ich, 8 groß ausgeprägte Sprachen, glaube ich, zählen. 8 oder 9. Und dieselbe Fläche und ca. 50 Sprachen. Es gibt ein sehr weit verbreiteter Begriff und vielleicht der älteste Begriff, um diese Diversität zu beschreiben, Berg der Sprachen. Strabo, der griechische Geograf, der dort mit ionischen Griechen in Pithiuntis landete, hat versucht, mit den Menschen sich zu unterhalten, hat mühsamerweise eine Sprache gelernt, hat aber festgestellt, nächsten Tag mit anderen könnte mit der Sprache nicht weiterkommen. Die nächste Sprache gelernt, hat er wieder gesehen, dass er mit anderen, hat gesagt, nein, hat er aufgegeben. Und hat tatsächlich die Ökologie, sprachliche Ökologie im Kaukasus als Berg der Sprache beschrieben. Dieser Begriff hat sehr lange Zeit gehalten in der Kaukasiologie und halte ich persönlich als sehr unwissenschaftlich. Es gibt viel wissenschaftlichere Beschreibungen von Diversität, indem man Sprecherzahl teilt durch Sprachen, die gesprochen werden. Und da bekommt man einen Index. Und dann, erst wenn man diese Indizes miteinander vergleicht, können wir sprechen, zum Beispiel eine Sprache auf so und so viele Sprecher und so weiter. Zwei Sprachen auf so und so viele Sprecher. Da spielt dann keine Rolle, wie viel es tatsächlich ist, sondern die Relation zwischen den beiden entwirft die Vorstellung, ob das diverse ist oder eben nicht diverse ist. Und die Index, die man hier in Kaukasus hat, beschreibt man nicht als Diversity, als Mega-Diversity. Und vergleicht man mit südostasiatischen Sprachenraum, wo tatsächlich das viel, viel größer ist natürlich und viel mehr Sprecher hat als 8 Millionen Sprecher. Also stellt mal vor, diese 50 Sprachen werden von 8 Millionen Menschen gesprochen. Das ist, insgesamt leben nur 30 Millionen Menschen, aber diese 50 Sprachen beziehen sich tatsächlich auf 8 Millionen Menschen. Das ist schon mal ungünstig, dort zu reisen. Ja, ja, also deswegen Begriff linguistische Megadiversität, weil natürlich, also wie viele Sprachen haben wir, bringen wir in der indogermanischen Sprachfamilie zusammen? Ungefähr, Pi mal Daumen. Ja. Wo liegen wir? In welchem Bereich liegen wir zahlenmäßig?
Wenn es knapp 13 Sprachfamilien sind und die iranischen Sprachen sind auch schon mal knapp 15 Stück.
Ja.
Also wenn man sagt, pro Sprachfamilie ungefähr 15 Sprachen.
Dann kommen wir auf? Grob?
100, mehr als 100.
Mehr als 100, also knapp unter 200. Ja, knapp unter 200 Sprachen. Und man stelle sich vor, wie viele Sprecher eine germanische Sprachfamilie hat. Und ein Viertel ist das. Ja, also deswegen, um ein bisschen mal zum Vergleichswert zu haben. Ein Viertel, natürlich ist das Megadiversität. Ja, im Vergleich in der germanischen riesige Familie. Okay, es wurde versucht, kaukasische Sprachen als genetische Sprachfamilie zu definieren. Ich bringe hier ein paar Beispiele, wie das praktisch geschah. Das ist eine sehr berühmte Diskussion. Das ist ein Arnold Cicobau, in Dresden ausgebildeter Sprachwissenschaftler in Dresden und Berlin. Und nach Kriegszeit, das ist ein russischer Kaukasiologe, Georgi Klimov. Deswegen habe ich Anna Klimova damals geraten, Kaukasiologie zu studieren. Ja. Jetzt lesen wir ganz kurz, was er damals geschrieben hat. Ich habe das auf Deutsch übersetzt, ich hoffe, dass das richtig ist. Es scheint das georgische Wort Datvi, ich schreibe mal das kurz hier, Datvi, das ist ein Nominativzeichen, das ist ein Stamm, Datvi, auf Deutsch Bär, nichts mit dem entsprechenden awarischen Wort Zi gemein zu haben. So. Sowas. Und das ist georgisch und das ist awarisch. Awarisch ist nordostkaukasische Sprache, südkaukasische Sprache ist georgisch. Wenn man jedoch annimmt, dass in dem Stamm das W, ja, also das hier, ich wische das ganz kurz, W, das ist ein, man denkt, das ist ein dentalabialer Frikativ, W, ja, W, ist georgische Kinder erfahren erst von Existenz von diesem Konsonanten in der Schule. Weil das georgische Alphabet eine Abwandlung des Griechischen ist und man hat einfach W übernommen. Obwohl in dieser Sprache W, also dentalabial Afrikat, nicht, Frikativ nicht gibt. Das ist einfach ein labiales Approximant, sowas wie W. W. Das gibt es in der Sprache und es gibt Kinder, also im Kindergarten, die Kinder, die nur, die schreiben, lernen. Nicht in der Schule, sondern in der letzten Kindergarten, ja, die georgische Kinder, die schreiben niemals W, weil die das nie hören. Die hören immer W und dann schreiben immer U. Also dieses U, obwohl das eigentlich sowas ist. Ja, es ist so ein Approximant. Ja. Und der schreibt hier W und deswegen steht hier dieses mit U. Also das hier, eigentlich soll das hier heißen. Das Wort, auch wenn das ausgesprochen wird, heißt Datui. Datui, nicht Datui, Datui, sondern Datui. Ja, so wird das W aussprechen, so wie französisches W. Ein Determinativ für da ist, das heißt, er nimmt Dreiteilung, also segmentiert das in da, t und w oder w. Und der hier soll ein Determinant dafür sein, das heißt, Determinant für Klasskategorie, ordnet das in eine ganz bestimmte Klasse. Klasse von Tieren, Klassen von Belebten, Klasse von nicht vernunftbegabten, was auch immer. Das ist ein Klasszeichen da für die Bedeutung, die hier ausgedrückt wird. Das ist die Annahme. Da das Präfix der Sachklasse, ja, Sachklasse, also menschlich, das ist in der Grammatik tatsächlich schon menschlich und der Rest. Ja? Menschlich und der Rest. Also Sachklasse, der Rest ist Sachklasse. So bleibt das Wurzelelement, allein das T. So, das ist hier die Bedeutung. Ja, T. So wird das analysiert. Übrig, dass die genetische Verbindung zwischen den beiden heute verschiedenen Wörtern gewinnt deutlich spürbare Realität. Also das hier hat mit C des Awarischen. Also die sind dann zusammen. Das ist eine, ja, Klimo schreibt dazu, zieht man jedoch in Betracht, dass eine Lautentsprechung des georgischen Kartwell-Sprache mit awarischen nachrichtagestaltischen Z in keinster Weise, und das ist jetzt indogermanisch, systemhafte Lautentsprechung. Was heißt systemhafte Lautentsprechung? Das heißt, man nimmt zwei Entsprechungen, zwei Übergänge von einem Laut in den anderen Laut, und das soll in allen Wörtern in bestimmten Distributionen, wo das vorkommt, lückenfrei, konsequent stattfinden. Das heißt, wenn man meinetwegen, man hätte gegen solche Tripartite-Analyse nichts gegen, man sollte aber sowas in allen möglichen Distributionen wiederfinden, in denen T und eben C auftauchen. Und das ist auf keinen Fall, das ist nicht der Fall. Und da die historische Abspaltung eines Präfixes da und eines Suffixes wo nicht im geringsten zwingend ist, was heißt nicht im geringsten zwingend? Wir können die Entstehung von bestimmten Präfixen aus unabhängigen lexikalischen Elementen verfolgen können. Ja? Wir können die immer wieder auf etwas zurückbringen, besonders in Kartwell-Sprachen, sowas wie zum Beispiel das Wort für, Präposition für, ist ursprünglich das Wort für Kopf. Ja? Und das kann man ja ganz klar nachvollziehen. Das ist jetzt mittlerweile ein Suffix. Ursprünglich war aber ein unabhängiges Wort Kopf. Ja? Und wenn man sowas hat, dann kann man, wenn man es in Bezug auf da sowas hätte, ja, eine Quelle, woraus das entstanden ist, können wir tatsächlich von dieser Segmentierung als gerechtfertigte Segmentierung sprechen. Aber das ist nirgends historisch belegt, deswegen ist das nicht zwingend. So kann eine solche dreiteilige oder dreigliedrige Analyse kaum eine größere Glaubwürdigkeit für sich beanspruchen als viergliedrige, zum Beispiel. Also wenn man das hier erkennen würde. Was Chikomawa, der hier versucht hat, war eine klassische indogermanische Analyse anhand von kaukasischen Platen durchzuführen. Nichts anderes geschieht, wenn man irgendwie Sanskrit mit Latein, mit Mittelalterisch vergleicht. Ja, also es ist dieselbe innerhalb dieser indogermanischen einzelnen Subfamilien durchzuführen, auch in den kaukasischen Sprachen zu verwenden. Also dasselbe Muster hier zu übertragen. Ich kann ihn nicht verstehen, warum er das gemacht hat, weil er ist deduktiv daraus ausgegangen, diese Sprachen, diese 50 Sprachen, die ich gezeigt habe, sind verwandt. Wenn die verwandt sind, dann müsste man das genauso beweisen, wie man das innerhalb der indischen Sprachfamilien gemacht hat. Und er hat das versucht. Und nach allen gescheitert. Warum er gescheitert ist, scheitert nicht deswegen, aber in Bezug auf kaukasische Sprachen schreibt Antoine Meillet. Antoine Meillet soll, ihr sollt das Studium nicht so beenden, dass er irgendetwas von ihm nicht liest. Viel größer als Saussure. Saussure war nichts. Aber Meillet hatte tatsächlich das Wetter in der Linguistik bestimmt, als Saussure noch in Schweiz gelehrt hat. Nirgendwo ist eine größere Feinheit bei der Untersuchung von Nürten als hier. Hier ist kaukasische Sprachen sind gemeint. Die historischen Daten fügen sich praktisch nirgends. Und das ist der entscheidende Punkt. Die indogermanische Sprachfamilie lässt sich so gut historisch, also die Verwandtschaft lässt sich so gut beweisen, eben weil zu allen indogermanischen Sprachen haben wir Bezeugungstiefe, historische Bezeugungstiefe. Und so, so gut wie zu keiner kaukasischen Sprache haben wir eine signifikante Bezeugungstiefe. Vielleicht als Information, die einzige Sprache, die verschriftet ist, hat ungefähr 1600 Jahre Schrifttradition, ist Georgisch, von 50 Sprachen nur eine Sprache. Das ist eine Sache. Zweite, die meisten, die Sprachdokumentation wurde mit der Eroberung von Kaukasus seitens der Zarin Katharina gleichzusetzen. Damit ist das nicht länger als 200 Jahre. Vielleicht Celebi jetzt war nicht, gehörte nicht zu Zarenreich, aber die erste Beschreibungen, vielleicht haben wir auch aufgrund der Missionierung, glaube ich, oder? Ja. Also 200 Jahre ist für Sprachbelegung nichts, wenn man den Sanskrit vergleicht, die über zwei Jahrtausende zurückgeht. Die vergleichende Methode ist infolgedessen nur schwer in Praxis umzuwandeln, ganz klar. Das heißt, methodischer Vorgang von Chikobawa auf kaukasische Sprachen ist von vornherein gescheitert, fürs Scheitern verurteilt, eben weil historische Daten nirgendwo zu finden sind. Weil diese Sprachen mit der Ausnahme des Georgischen alle erst in jüngerer Zeit bezeugt sind. Ja, das ist die Überlegung. Ich habe zwei Vertreter noch, die ich auch sehr mag, besonders der ersten. Solange solche regelmäßige Entsprechungen, ich habe das farblich markiert, weil das wäre ja eben indogermanisch, nicht aufgestellt sind, bleibt die Frage eine genetische Verbindung zwischen den Kafelsprachen und Bergsprachen des Kaukasus eher ein Gegenstand des Glaubens als des Wissens. Todesurteil. Todesurteil. Ja? Okay, das ist egal. Aber genau dasselbe schreibt er. Was können wir als Zwischenfazit hier ziehen? Genetische Verwandtschaft der kaukasischen Sprachen kann nicht als Arbeitshypothese von vornherein formuliert werden, weil keine Möglichkeit einsetzt historisch vergleichende Methode. Wir haben keine historischen Daten, deswegen können wir auch die Daten nicht vergleichen, deswegen historische Komparatistik ist in Bezug auf kaukasische Sprachen von vornherein vorbei, passe. Keine nennenswerte regelmäßige Lautentsprechung in der synchronen Betrachtung. Wir können sagen, okay, wenn wir aber auf der synchronen Ebene solche Entsprechungen haben, wozu brauchen wir historische Daten? Ist legitim. Trotzdem finden wir nichts Signifikantes auf der synchronen Ebene. Geringe bzw. nicht vorhandene Bezeugungstiefe der kaukasischen Sprachen, das haben wir gesagt. Bedeutende Unterschiede, also es kommt noch was dazu, dass die Sprachen innerhalb des morphologischen Systems sich bedeutend voneinander unterscheiden. Ich möchte nochmal, dass ihr euch eben das hier vorstellt. Ja? Stellt euch doch vor, dass alles, was hier, oder fangen wir hier an, in diesem Bereich gibt es Sprachen, die gar keine ausgebildete nominale Morphologie haben, keine nennenswerte nominale Morphologie. Zum Beispiel Abchasisch, kein Kasus, null. Genau daneben, also hier in diesem Bereich, mit unglaublicher Vielfalt an Nominalmorphologie. Ja? Tabasaranisch, 48 Kasusformen. Genau daneben. Ja? Also es ist nicht nur ähnlich, sondern es ist komplett unterschiedlich. Komplett, also weg voneinander, wie es nur sein kann. Ja? Das ist nicht nur viele Sprachen, sondern viele komplett unterschiedliche Sprachen voneinander. Manchmal ist es tatsächlich hier ein Dorf, das ist ein Riesenpass, dahinter ist ein Übergang. Passt, meine ich, wenn man von einem Berg auf anderen Berg zu kommen, muss man so runterkommen und da wieder hochkommen. So. Also nicht direkt rüber. Ja? Und da sprechen zwei absolut unterschiedliche, werden zwei absolut unterschiedliche Sprachen gesprochen. Also so weit geht diese Divergenz zwischen diesen Sprachen. Ja? Und tiefgreifende Unterschiede im Lexikon der kaukasischen Sprachen. Was haben wir damals mit Areallinguistik gesagt? Wir haben gesagt, dass die Sprache, da reicht es nicht aus, dass die zwei Sprachen miteinander einfach Gebrauchslexika miteinander tauschen. Das reicht nicht aus, von einem Sprachbund zu sprechen. Da mussten wir tiefgreifende grammatische Einflüsse nochmal finden. Und hier haben wir nicht mal die nennenswerte Lexika, die diese Sprachen miteinander ausgetauscht haben. Also, ja, absolut. Also, man wird deprimiert, wenn man das so versucht, zumindest irgendwie methodisch zu behandeln. Dann können wir jetzt vielleicht sagen, okay, kaukasische Sprachen sind vielleicht nicht genetisch verwandt, aber sie sind vielleicht sowas wie ein Sprachbund. Ja? Was hätten wir für Sprachbund günstig im Kaukasus? Geografische Nachbarschaft. Ja? Und zwar andauernde geografische Nachbarschaft, wie es nur sein kann, denn es gibt tatsächlich so eine legendäre Zeit, in der scheinbar die Völker in Kaukasus dorthin gewandert sind, wenn überhaupt. Es gibt zwei Theorien darüber, entweder autochthone Theorie, das heißt die Völker waren immer da, oder die sind hingewandert. Die meisten, die meinen, dass die hingewandert sind, sind sogenannte Nostratiker. Jeder von euch kennt Noahs, wenn nicht, dann habt vielleicht einen Hollywood-Streifen über Noah gesehen. Ja, der hatte drei Söhne, Sem, Cam und Japhet, und Japhet kam nach Kaukasus und Nachkommen sind jetzt Japhetiden. Ja, das hätten wir. Also wir hätten genug Zeit, oder die kaukasischen Sprachen hätten genug Zeit und lange Nachbarschaft nebeneinander, um Sprachbund zu bilden. Okay, das habe ich nochmal hier als Checkliste aufgeschrieben. Nicht notwendige genetische Determiniertheit haben wir. Das haben wir jetzt versucht zu belegen. Diese Sprachen haben genetisch, also das ist zumindest nicht belegbar. Und solange das nicht belegt ist, so wie in den germanischen Sprachen, dann ist das eher eine Sache des Glaubens als des Wissens. Zweite, lang andauernde geografische Nachbarschaft haben wir auch. Es ist tatsächlich prähistorische Zeit, seitdem dort bereits die Kulturen existieren. Ja? Also ohne Unterbrechung die Kulturen existieren. Und drei, Aufweisung von Gemeinsamkeiten verschiedener linguistischen Ebenen. Das heißt, das haben wir, das haben wir. Und das ist ein Problem. Denn das haben wir auch auf der vorigen Folie gesehen, dass das, was wir für Sprachbund notwendigerweise, wir müssen alle drei haben, Trubelsburg hat das formuliert, man muss alle drei haben, um von einem Sprachbund zu sprechen. Und das hier ist nicht vorhanden. Ich habe ein sehr symptomatisches Indiz dafür. Ihr wisst ja, dass wir eine Gruppenarbeit hatten über diese Lexikostatistik. Ja? Swordish-Liste für kaukasische Sprachen. Überlegt euch. Swordish-Listen. Und jetzt sehen wir in diesem Swordish, also es war eine 200er Liste von Swordish, das ist Georgisch-Adilisch, das ist die also Georgisch-Adilisch, das ist diese Achse hier und Georgisch-Avarisch, das ist diese Achse hier. Und dann haben wir noch das hier. Und wir können hier eine Liste platzieren und hier eine Liste platzieren. Und daraus kam Folgendes. Wir haben auf Süd-Nord-West-Achse haben wir 5,14 bis 7,42% Übereinstimmung. Das ist lachhaft. Ja. Wir haben Georgisch-Avarisch, also Nordost, Süd-Nordost 5,6 und etwas mehr Nordwest und Nordost, also diese obere Linie, das ist, und zum Vergleich, als man altaische Sprachen mit in Swadesh-Liste zum Beispiel verwendet, dort hat man 40% Übereinstimmung und trotzdem ist das nicht glaubwürdig. Stellt euch mal vor, bei 40% zweifelt man trotzdem an, dass die zwei Sprachen tatsächlich irgendwie relativiert zueinander sind, und was soll man bei diesen Zahlen hier noch mal sagen? Also keine Sprachgrundtheorie, keine genetische Familie. Und jetzt komme ich zum letzten Punkt, oder die Frage, die daraus resultiert. In welchem adäquaten Konzept lässt sich der Fall klären, wenn eine lange und unmittelbare geografische Nachbarschaft der Sprachgemeinschaften weniger sprachliche Spuren hinterlässt als Sprachkontakte mit anderen geografisch ferngesprochenen Sprachen? Wisst ihr, was damit gemeint ist? Ihr überall, wo ihr im Kaukasus umschaut, findet ihr griechische Spuren, mittelalterliche Spuren. Ihr findet viel mehr Einflüsse des Griechischen oder des Mittelalterlichen als von den Sprachen, die so nebeneinander existieren seit Ewigkeit. Ja? Was ist das? Wie erklärt man das? Das ist die Frage. Was hier aber erklärt werden soll, und damit ich nicht missverstanden werde, ist, wie kommt diese Vielfalt zustande? Ja? Warum konvergieren diese Sprachen nicht, wenn sie so lange nebeneinander existieren? Das ist die Frage, die jetzt dahinter steckt. Und als mögliche Antwort darauf war Folgendes. Ich setze mich mal ganz kurz her. Darf ich das mal? Ja. Der Mängel, den wir aufgemacht haben, war, dass wir keine historischen Daten haben. Die erste Frage, die man sich stellt, ist, wie kann ich das kompensieren? Wie kann ich empirische Daten kompensieren? dann die Antwort darauf oder Zwangslösung darauf ist, dass man sagt, okay, ich habe keine sprachlichen Daten, aber ich habe vielleicht andere empirische Daten. Und das sind zum Beispiel, archäologische Funde von Grabbeigaben. Das sind sogenannte Kulturgüter. Jetzt denken wir mal ganz kurz ein bisschen abstrakt. Wenn in einem geografischen Areal Sprachvielfalt existiert, soll das bedeuten, dass dahinter auch eine kulturelle Vielfalt existiert? Ja oder nein? Ich würde tendieren, ja. Also diese kulturelle Vielfalt ist Teil einer übergeordneten Vielfalt. Und das ist die kulturelle Vielfalt. Äußert sich in allen kulturellen Tätigkeiten, was eine Community machen kann. Ja? Und da für uns einzige Zugängliche sind eben diese Begräbnistraditionen. Ja? Das heißt, wenn zwei Dörfer 50 Kilometer entfernt voneinander, zwei absolut unterschiedliche Sprachen voneinander sprechen, sollte man davon ausgehen, dass die Gräber in den beiden Dörfern irgendwie total anders aussehen müssen. Ja? Für uns zugängliches empirisches Material. Wolltest du was sagen? Nee, okay. Also, das ist die Idee dahinter. Das Problem ist, dass wir keine historischen empirischen Daten haben und die Lösung davon könnte sein, dass man auf andere empirische Daten greift und daraus etwas linguistisch Relevantes schließt. Um das zu berücksichtigen, fängt man zunächst mal mit der Geografie. Das ist eine sehr interessante Sache. In der Regel betrachtet man Kaukasus als für sich geschlossene Karte. Dabei ist das falsch. Hier ist die Karte, worauf ein sogenannter alpidischer Gürtel gezeichnet ist. Alpidischer Gürtel ist die letzte Hierungsphase der Erdgeschichte. Also das ist die erste tektonische Crash und daraus diese Gebirgskette entstanden. Und man nennt das auch alpidischer Gürtel. Das fängt hier an mit Atlas, Pyrenäen, Balearischen Inseln, Alpen, Karpaten, Apenninen, hier habe ich das aufgeschrieben, Rhodopen, Balkan, Anatolien, Kaukasus, Hindukusch, Karakorum, Himalaya bis zum westlichen Gebilde des Indochinas, Malai und Malaysias. Ja, das ist das. Das Interessante ist dabei, dass überall entlang dieses Gürtels dieselbe physikalische Bedingungen herrschen. Ja? Dieselben physikalische Bedingungen herrschen. Das ist das. Und das ist einfach der Teil im Kaukasus, der 1100 Kilometer lang ist. Also so gesehen einfach. Und man muss sich jetzt einfach vorstellen, dass in diesem physikalischen Raum gibt es, also das ist dieser Bereich, das ist Flachland, das ist kleine Kaukasus hier und dazwischen ist Flachland. Ja? Und das ist ja die Gebirgskette. Da fangen die Steppen an, die russischen Steppen, und hier sind diese Gebirgskette, also kaukasischer Teil des alpinischen Gürtels. Ja? Das ist zunächst mal die grobe Beschreibung dessen. Und jetzt kommt was ganz Verblüffendes dabei. Ja? Dieser Teil läuft unter dem Begriff Kommunikationswege. Jetzt denken wir nochmal an Afrika zurück. Ja? Um Sprachen miteinander, um in Sprachkontakt mit anderen Sprechern zu kommen, braucht man was? Kommunikationswege, richtig? Zunächst mal einen Bedarf und dann die Kommunikationswege. Kommunikationswege auch physikalischer Natur. Dass man tatsächlich von Ort A zu Ort B hinkommt. Ja? Wenn das erschwert ist, angenommen, ich habe nur, keine Ahnung, Viehzüchtung und dann brauche ich zum Beispiel Käse, ja? Aber habe ich keine Käse und dann habe ich nur, was weiß ich, nur bestimmte Stoffe. Ja? Und da möchte ich einfach austauschen. Wenn ich sehe, dass die Kommunikationswege dorthin, wo Käse gibt, nicht existiert, dann versuche ich das bei mir selbst zu produzieren. Ja? Also dadurch, dass ich, also Existenz oder Nicht-Existenz der Kommunikationswege kann einfach beeinflussen, dass ich entweder isolationistisch lebe, also isoliert lebe oder isoliert gezwungen bin, isoliert zu leben, oder wenn das leichter ist, mit jemandem das auszutauschen, dann mache ich das und produziere das nicht selbst. Ja, das ist, das hat sehr viel mit Wirtschaftsart zu tun und man nennt das auch subsistenzieller Wirtschaft, also auf Eigenbedarf bedachter Produktion. Ja? Warum auf Eigenbedarf? Weil wenn ich zu viel produziere, kann ich das sowieso nicht verkaufen. Es gibt keinen Markt, weil keine Kommunikationswege da sind, die auf natürlichem Wege irgendwie günstig da sein könnten. Das, was wir hier sehen, und das ist ein bisschen, verwirrend ist, sind hier entlang gesetzte Kreuze, die sind tatsächlich die Möglichkeiten, auf denen man sich begegnen kann. Das sind die Pässe, die Übergangspässe zwischen den kleinen Gebirgsteilen. Ja? Und stellt euch mal vor, 1100 Kilometer gibt es nur 9 Stellen, 9 Orte, wo man sich begegnen kann. Nichts. Es gibt nur 9, also die sind hier, jeder einzelne hier benannt, 9 signifikante Stellen, das sind die Flüsse entlang, die vielleicht 3 Monate im Jahr als Begegnungsort für verschiedene Sprecher günstig sein können. Ja? 3 Monate im Jahr, Rest ist Schnee und Eis. Vorbei. Ja? Wo soll man sich begegnen, um Sprache miteinander auszutauschen? Ja? Nirgends. Die gesamte Wirtschaft in diesem Gebiet, historisch bereits, ist subsistenziell, nur auf Eigenbedarf ausgerichtet. Ja? Nicht auf einen Markt ausgerichtet. Hier gibt es keinen Markt, wo die Menschen irgendwie wirtschaftlich miteinander austauschen. Wenn das stimmt, wenn dieser physikalische Isolationismus, das ist zum Beispiel ein Bild, das ist sehr interessant, ein Kommunikationsweg. Ja? Wenn man heute von Kommunikation spricht, dann nennt man gleich Handy. Ja? Aber damals war jemand was Bescheid zu sagen, musste man von Punkt A zu Punkt B kommen. Und das ist ein Punkt, stellt euch mal, Punkt A ist hier und Punkt B ist hier. Das ist der Weg. So, wie lange ist man unterwegs? Hier. Und das ist vielleicht die Hälfte des Weges. Ja? Also wie soll ich die Käse mögen, um so einen Weg dafür zu machen? Ich weiß, wenn jemand tatsächlich also auf diese sogenannte Militärstraße im Kaukasus war, Militärstraße, weil da durch die Zaren Soldaten durchmarschiert sind, das, weil die eben da am breitesten ist, das ist unglaublich, das ist einmalig, ja, das ist atemberaubend. Ja. Und man geht jetzt diesen Weg, es muss sehr wichtig sein, diesen Weg zu gehen. Und scheinbar ist Sprachkontakt oder Sprachaustausch ist nicht wichtig genug, um solche Kontakte zu fliegen. Ja? Ein Kaukasiologe, ein Kollege, der meditiert ist, Winfried Böhler, hat übrigens die Heiratstraditionen beschrieben, die im Kaukasus beobachtbar sind. Und er hat das tatsächlich gesagt, dass meisten Vielfalt haben wir in diesem Bereich von diesen 50 Sprachen. Und dort gibt es tatsächlich Heiratstraditionen innerhalb des Stammes, also innerhalb der, sogar dorthin, also sogar da findet dieser Isolationismus statt. Nicht nur in der Wirtschaft, nicht nur in der Sprache, sondern in allen kulturellen Bereichen sind es nicht nur isoliert, sprachlich, sondern komplett isoliert. In allen Bereichen, wo es nur geht, isoliert. Hier haben wir genau das gegenteilige Heiratstradition und da haben wir etwas die rare Diversität der Sprache. Ja? Heiraten ist auch eine Möglichkeit für Sprachkontakt. Ja? Zwei verschiedene Sprecher, Bilingualität ist schon mal die Generation da, die beide spricht. Ja? Also Sprachkontakt stattgefunden. Hier findet sowas so gut wie nicht statt. Deswegen haben wir diese meiste Diversität in den kaukasischen Sprachen genau hier. Ich versuche jetzt einfach diese Diversität, so wie alle anderen Diversitäten, auf geografische Gegebenheit zu gehen. Meistens sind diese Straßen auch noch voller Nebel. Ja, also deswegen, es ist unglaublich erschwert, Kommunikationswege zu pflegen. Und die Idee, die ich vorhin hatte, war, das was die Kollegin aus Bonn damals gemacht hat, dass sie tatsächlich die Grabbeigaben klassifiziert hat. Was sind die Grabbeigaben? Das sind die Waffen, Werkzeuge, Trachtelemente, Schmuck und Gefäße, die in den Gräbern nicht beigegeben wird. Also so sieht das ungefähr aus. Also so, das ist eine Grabbeigabe aus einem, wie heißt das, Ja, so also Schmuck, auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall Schmuck. Das, als man die Grabbeigabe dann typologisiert hat, ja, achtet bitte drauf, typologisiert hat, die Ähnlichkeiten zusammengefasst hat, hat man tatsächlich diese absolut unterschiedliche Typen von Kulturen ausgemacht innerhalb dieses kleinen Gebiets. Genau. Und hier entlang sehr stark um diesen Pässen herum getrennt. Ja? Also links vom Pass gab es eine andere Kultur, rechts vom Pass eine Kultur und in der Mitte in so einem Übergangsbereich. Übrigens, ich habe jetzt nicht alle Bilder hier, aber es sind ungefähr 900 Seiten. Für Indogermanisten vielleicht interessant. Ich habe gesagt, dass nördlich von diesem Gebiet sind die russischen Steppen. Hier waren wahrscheinlich die Skythen. Skythische Theorie, also iranisches Volk, die sind scheinbar hier durchgewandert bis zum Krim. Ja? Und da, als sie hier scheinbar durchgewandert ist, hatten sie einen Kontakt mit den am nördlichen Fuß des Kaukasus lebenden Völkern. Und in den Grabbeigaben findet man alte indische Ornamente, Swastika zum Beispiel, Glückszeichen, ja, was komplett unkaukasisch ist. Aber man findet bei den Kaukasiern, in den Grabbeigaben, eben die indischen Ornamente drin. Das ist ganz klar durch Kontakt von dort, irgendwie friedlicher Kontakt oder kriegerischer Kontakt, wie auch immer. Was ich damit sagen möchte, ist, dass man an diesen Grabbeigaben tatsächlich die Geschichte ablesen kann. Kontaktgeschichte ablesen kann. Wenn man diese Grabbeigaben komplett unterschiedlich hat, dann kann man ja daraus schließen, dass da auch sonst kein Kontakt bestand. Und etwas Merkwürdiges, worauf diese Archäologin mich aufmerksam gemacht hat, das war richtig witzig, war das hier. Das sind Dolche. Achtet mal jetzt mal drauf. Zumindest wir haben das überlegt. Ja, also ja, diese Dolche sind gemerkt. Das sind zwei verschiedene Arten von Dolche. Wozu braucht man sowas? Um jemanden zu bekämpfen. Ja? Und wenn mein Kampfwerkzeug besser ist als das, dann besiege ich dich. Also es gibt ein existenzielles Interesse, eine bessere Waffe zu haben. Heute ist es nicht anders. Stimmt ihr denn zu? Oder? Ich meine, wenn ich weiß, meine Waffe ist schwächer als von dem, der im Nachbardorf lebt, dann mache ich doch alles, damit ich an diese Waffe rankomme. Oder an eine ähnliche Waffe rankomme. Und jetzt stellt euch mal Folgendes vor. Das sind sogenannte Monometalle Dolche und das sind die Bimetalle. Monometalle sind schwach, die brechen sehr schnell. Durch Bimetallität, die kommen aus Damaskus, also ich weiß nicht, ja, Damaskus war ja immer für Schwerter immer sehr bekannt, die haben die erste bimetalle Schwerter gemacht. Und damit könntest du alles schneiden und brechen und was weiß ich. Das war definitiv militärisch gesehen ein Vorteil, eben die zu haben. Das Interessante ist dabei, dass in den Grabbeigaben im Ostkaukasus in der Regel bimetalle Schwerter zu finden sind, also nordostlich und im Nordwesten über 600-700 Jahre lang. Die hatten sowas von keinen Kontakt, die wussten nicht mal, dass ihr Nachbardorf eine bessere Waffe ist. Ja? Also ich meine, man kann vielleicht Schmuck für eine Frau nicht unbedingt, weil es Geschmackssache ist. Ja? Ich habe meine Art von irgendwelche Fürste, die begraben werden, zu schmücken, aber Schwerter, das ist doch existenziell. Das, in Mittelasien, das ist die Karte dafür, gibt es auch, das hat sich wie Feuer verbreitet. Ja? Neue Technologie, neue Kriegstechnologie verschafft einen Vorteil. In Kaukasus, nein, Nordwestbahn, 700 Jahre haben die geschlafen. Die haben komplett verpasst. Warum? Es gab keinen Kontakt. Es gab weder kriegerisch noch friedlich. Es gab nichts. Es war alles isoliert. Und das können wir tatsächlich an, wir haben zwar keine sprachlichen Daten, aber wir sehen an diesen archäologischen Funden, die genauso empirischen Wert haben, wie auch die Texte, die irgendwo geschrieben sind, oder Inschriften, die haben genauso einen Beweiswert, wenn man das empirisch, aus empirischer Perspektive schaut, wie auch. Und daran sieht man, wie isoliert diese Gesellschaften oder wie isoliert diese Völker in Kaukasus waren. Kurzum, das ist auch jetzt die vorletzte Folie, die Diversität in Kaukasus, die sprachliche Diversität in Kaukasus ist physikalisch und geografisch bedingt. Die Abstinenz von Kommunikationswegen, Abstinenz von Märkten. Ja, achtet drauf, das ist auch ganz wichtig. Also Kommunikations- und wirtschaftliche Ressourcen dazu. Eins möchte ich nochmal, also das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Ihr sollt als Linguisten immer außerhalb des Tellerrandes schauen und schauen, wie auch manche logische Dinge, die aus vielleicht Wirtschaftswissenschaften eher gehören, oder euer Jura sogar. Wenn man die Texte oder diese Erzählungen in den Kaukasus liest, dann geht es nicht nur um schöne Märchen, keine Ahnung, Rotkäppchen oder sowas. Da geht es auch um die Regelung von Ressourcen. Jetzt achten wir auf diesen, wenn wir diesen alpinischen Gürtel entlang gehen, dann wissen wir was. Da gibt es sehr wenige Felder, die man bestellen kann. Da gibt es Ressourcen sehr rar, sehr wenig, damit die Menschen überleben. Wenn ich in einem Dorf lebe und da habe ich bestimmte Ressourcen, wirtschaftliche Ressourcen, dann bin ich daran interessiert, dass die Grenzen klar getrennt sind, definiert sind, damit wir friedlich miteinander leben. Achtet mal drauf, das ist so ein universelles menschliches Verhalten. Und wann fangen die Kriege an? Wenn die Grenzen unscharf werden. Ja? In Kaukasus hatte man einfach das existenzielle Interesse daran, die Grenzen ganz klar, ständig, deutlich zu halten, damit man nicht Krieg miteinander anfängt. Ja? Und das hängt mit diesen wenigen Ressourcen zusammen, die zum Überleben wichtig sind. Ja? Also das hängt sehr stark. Warum ist das so isolationär geblieben? Ja? Weil man ständig darauf geachtet hat, bis hier bin ich, ab da bist du. Also achten wir bitte darauf, dass es auch so bleibt. Ja? Das ist ganz wichtig. Ja? Also diese Ressourcennutzung ist allgemein bereits beschrieben und das passt sehr auf diese Sache. Und deswegen, also diese drei Sachen, die für mich eine ökologische Vorstellung über die Entstehung und Aufrechterhaltung von Megadiversität, der sprachlichen Megadiversität im Kaukasus bedingen, packe ich unter diesen Begriff Ökologie und die Megadiversität ist eben durch diese Ökologie bedingt. Das ist die, was man zum Schluss als Fazit ziehen kann. Eine bloße geografische Nachbarschaft bedeutet nicht automatisch einen intensiven Sprachkontakt. Das haben wir in Kaukasus gesehen. Ja? Das Kriterium andauernder geografischer Kontakt in Bezug auf die Evolution von kaukasischen Sprachen soll mit einer starken Berücksichtigung von natürlichen Kommunikations- bzw. Verkehrswegen eingesetzt werden. Das heißt, es ist zwar andauernd nebeneinander, aber es gibt so gut wie keine menschenmögliche Kommunikation, technologisch bewältigbare Kommunikation zwischen den Nachbarn. Im Spektrum der archäologischen Güter abgebildete Korrelationen bilden eine Grundlage zur Überprüfung der These, ob kaukasische Sprachen in drei oder mehr vielleicht ökologisch determinierten Sprachareale entwickeln. Es geht tatsächlich dahin, dass die nordwestkaukasischen Sprachen eher eine Subgruppe finden, nordostkaukasischen Sprachen auch eine Gruppe finden und südkaukasischen Sprachen auch eine Gruppe finden. Und alle drei eben so geworden sind, wie sie geworden sind, weil die unterschiedliche Ökologien haben auf natürlichen Wegen. Und das ist ein Beispiel am Ende des alpinischen Gürtels. Das ist Wachi-Siedlungsgebiet, überall, wo dieser Orange ist. Und schaut, was ganz interessant ist. Wachi ist mit keiner von dieser Sprache hier verwandt. Mit keiner von dieser Sprache. Obwohl die Nachbarn sind. Und diese Hele sind nicht besiedelte Orte, weil man kann dort nicht, also die sind nicht besiedelbar. Ja, also Settlement ist ausgeschlossen. Ja. Und das ist einfach bereits isoliert, natürlich isoliert. Das ist auch Ende des alpinischen Gürtels. Ja? Auch mit raren Ressourcen. Und Wachi-Sprache ist auch strukturell und sonstig, weil das eben so isoliert entwickelt ist, auch so entstanden. Und das ist von Kreuzmann ein Zitat: In den Gebirgstalern wollen Völkchen Menschen entlang wie auf Inseln. Abgeschlossen von Verkehr und ohne Wunsch nach außen zu wirken. Ja? Also, er, das ist sehr interessanter, interessantes Sinnbild. Wie auf einem Insel, obwohl du eigentlich kein Meer um dich hast, aber diese tiefe Pässe wirken genauso wie im Meer, im Ozean, wie eine Insel. Sie bilden Völkerinsel voll Eigentümlichen, das auch in erhalten gebliebenen Altern, in der Abgeschiedenheit herangekeimten Neuen in der Sprache. Also, das Buch ist zwar neu, aber der Autor ist aus dem Ende des 19., glaube ich, Anfang des 20. Jahrhunderts. Neue in Sprache, Religion und Sitte sich seltsam macht. Mit diesem Ruhm ihrer Eigenartigkeit und ihres Alters kontrastiert auf scharf ihre geringe Größe. Das heißt, in der Regel sind solche Völker wenig. Aber die haben lange Geschichte und auch rühmen sich. Und hier ist auch Wachifane, wo auch das Gebirge auch dahinter ist. Und das ist mein Fazit heute. Die kaukasischen Sprachen sind etwas geworden, was sie nur im Kaukasus werden können. Und im Kaukasus ist die Ökologie im Kaukasus gemeint. Ja, noch eine Frage. Achso, ja, das ist Saliko Komofin und das bin ich, als ich noch jung war. Wann war das? 2005. Genau. Das ist ein ganz cooler Typ. Okay. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Ich animiere euch, euer Sprachen, vielleicht Schwerpunktsprachen, auch in diesen vier Modellen vielleicht zu überprüfen, daraus vielleicht ein Referat zu machen, die Referate machen wollen. Ab nächstes Jahr fangen wir mit den relativ, also die einzelnen Phänomene. Ich weiß nicht, hier bin ich mir noch nicht sicher, vielleicht machen wir das nicht. Wir müssen sehen, wie weit wir da sind. Wir machen vielleicht ein, zwei, oder ich packe hier vielleicht jeweils zwei Phänomene. Ich muss einfach schauen. Und dann besprechen wir die einzelnen Typologien. Wenn es irgendwelche Fragen, Klausurängste oder sonstiges gibt, dann alle mit ja mal nicht. Schreibt einfach eine E-Mail. Ich hoffe, ihr werdet dann erholsame Ferien haben und wir werden uns Deus volet nächstes Jahr sehen. Ja, bis dann.